Eine Frage, die mir einfach so aufgekommen ist, in diese neue Architektur, fehlt mir dieses Land, was wir hier nur zum Teil sehen, India, großer Importeur von Energie. Wo steckt Indien?
Indien hat eine große Präsenz von Handelsleuten in vor allen Dingen in Dubai, aber auch Bahrain, die bereits also 200 Jahre zurückgehen. In Dubai gibt es 14 Dollar-Milliardäre, davon sind 10 Inder, die ihr Geld in Dubai gemacht haben. 10 von 14 Dollar-Milliardären. Aber auf der anderen Seite gilt Indien nicht gerade als ein Land, das handeln kann, also irgendwie als ein Elefant, der zu träge ist. Also von China wird einfach mehr erwartet. Die Chinesen sind agiler, die Chinesen besuchen auch viel häufiger und vor allen Dingen auch Korea. Also die Außenpolitik Chinas, Indiens ist viel zu passiv, um eine Rolle zu übernehmen.
Und die zweite Frage, die mir durch den Kopf gegangen ist, wir haben jetzt diese Interdependenz zwischen China, dieses Dreiecksverhältnis. Ich frage mich dann einfach ganz simpel, wer sitzt dann eigentlich am längeren Hebel? China oder USA?
Also vorläufig sicherlich die Amerikaner, weil sie die Sicherheitsarchitektur völlig bereitstellen. Aber die Amerikaner sind nicht mehr erpressbar durch den Ölembargo, sondern die Amerikaner sind einfach erpressbar durch China. Wenn China sich weigert, amerikanische Schuldanleihen zu kaufen, kann Amerika seine Defizite nicht mehr finanzieren. Das heißt, aber die gegenseitige Interdependenz ist so stark, dass also Amerika und China aufeinander angewiesen sind.
Das ist natürlich sehr interessant im Hinblick auch auf die Diskussion über die Auflösung von Nationalstaaten, dass hier ein globales Abhängigkeitsnetz entstanden ist, was viel stärker ist als früher.
Also ich sehe auch das Ende des Nationalstaates nicht gekommen, aber das ist jetzt eine Entwicklung in der arabischen Welt, das was auf das Scheitern der bisherigen Eliten zurückgeht. Aber blicken wir nach Europa. In Europa haben wir eine Rückkehr zu den Nationalstaaten und das werden wir am 25. Mai bei der Europawahl sehen. Also ich, und auch China ist ein sehr stolzer und starker Nationalstaat.
Übrigens hat Uli Dirntner vorhin in der Pause angeregt, dass wir für diese Frage genau über die Nationalstaaten vielleicht morgen in einer Generaldebatte nochmal aufgreifen würden. Ich glaube, das ist sehr interessant. Und da können wir wirklich Europa und diese neue Struktur und im arabischen Raum das dann nochmal aufnehmen. Ich habe jetzt eine Wortmeldung schon von Rolf Swarow gesehen.
Ich glaube auch mit Werner, dass wir das Dreieck der Beobachtung zum Viereck mit Indien ausweiten müssten. Nicht nur wegen der Milliardäre, die Sie mit Recht in Dubai sehen, und nicht nur wegen der Tatsache, dass die Hälfte der Neubauten in Dubai, in Katar, in Bahrain etc. mit importiertem Zement aus Indien gebaut worden sind. Einfach, dass wir auch das im Kopf haben. Aber die beiden anderen Tatsachen sind die: Modi hat das kürzlich in einer Rede gesagt, er betrachtet den Indischen Ozean als Mare Nostrum. Und die Inder betrachten, ich spreche jetzt von ihren Kolonien im griechischen Sinn, an der afrikanischen Ostküste als ihre Verantwortung. Und sie wollen diese somalisierende Gefahr, wollen sie von ihren Landesgenossen, wollen sie einigermaßen abwenden. Nach den Amerikanern ist die zweitgrößte Flotte im Indischen Ozean die indische. Die indische Flotte ist derzeit im Militärbudget Indiens der größte Posten. Dort wird Technologie investiert, die zur absoluten Spitze gehört. Und Modi betrachtet sich, wir können ihn in verschiedener Hinsicht auch als Antidemokraten vielleicht qualifizieren, aber das interessiert keinen Menschen. Er fährt auf einem Wahlticket der Stabilität, nicht nur intern, sondern extern. Und ich glaube, wir müssten die Inder auch in der Golfregion auf unserer Beobachtungslandkarte drin haben, Sie werden eine stärkere Rolle des Stabilisators spielen wollen, als Sie es bisher konnten.
Nein.
Ja, in der Zukunft kann ich mir dieses Szenario durchaus vorstellen. Noch ist Indien ein zögerlicher Riese, der lediglich als Exporteur von Gastarbeitern und Importeur von Gold auftritt. Denn Indien hat auch nicht diese breite Produktpalette wie China oder dann second wie Korea. Modi ist sicherlich ein zupackenderer Politiker und könnte da die Rolle aufwerten. Noch sehe ich aber, dieses Interesse der Inder nicht an den GCC-Staaten, wie es die Chinesen waren. Ich habe 4 Jahre dort gelebt, bis 2012. Ich glaube auch nicht, dass sich das signifikant im letzten Jahr geändert hat. Die Inder sind dort im Wesentlichen präsent als Gastarbeiter oder als Milliardäre. Es kann sich allerdings unter Modi verändern. Was ich mir auch wünsche, dass wir ein weiteres Gewicht haben, um das besser austarieren zu können.
Herr Peter Frey.
Ich meine, wir hören ja jetzt, dass das Problem, das wir alle in Europa haben werden, wegen möglicher fehlender Energien, also Öl und Gas, von unseren lieben Freunden, die Russen. Wie weit, es liegt ja auf der Hand, wenn ich da die Karte anschaue, es wäre ja schon aus praktischen Gründen läge es auf der Hand, dass man eigentlich versuchen würde, diese fehlenden Energien aus dem Nahen Osten zu beziehen.
Also es gibt eine Reihe von Möglichkeiten. Natürlich, also zum Beispiel, fangen wir mal an, Katar, was ein Riesenfeld mit Iran sich teilt. Einer der Gründe für das Verwürfnis von Katar und Syrien ist, dass noch der Vater des jetzigen Emirs, Sheikh Hamad, Assad vorgeschlagen hat, eine Gaspipeline nach Europa durch Syrien durchzubauen. Und Assad hat gesagt, ich will meinen russischen Freunden nicht schaden. Und hat es abgelehnt und hat Katar, einer von Gründen, es gab mehrere, hat Prinz Hamad gesagt, dann unterstütze ich diejenigen, die dich stürzen wollen. Aber das ist eine Perspektive, da natürlich, also die ganzen großen Vorkommen in Kurdistan vom Kaspischen Becken, da wird bis 2019 eine Gaspipeline, die South Corridor, durch die Türkei, dann Griechenland bis rüber Süditalien gebaut und wird von da aus nach Mitteleuropa gehen. Das ist aber eine zweite Möglichkeit, natürlich Algerien, aber dann, was wir noch viel zu wenig sprechen, diese drei großen Gasfelder zwischen Zypern und Israel. Ein Problem ist noch natürlich also der Zypern-Konflikt, der dem Ausbau gerade auf der zyprischen Seite entgegensteht. Und dann, dass die Libanesen sagen, wir wollen einen größeren Anteil an den Gasfeldern für den Libanon haben, Israel nicht so viel geben. Nichtsdestotrotz, hier sind drei Gasfelder, die über vorsichtige Schätzungen 20, 30 Jahre hinweg, wenn sie denn so in 5, 6 Jahren erschlossen sind, etwa die Hälfte des heutigen europäischen Gasbedarfs decken könnten. Das heißt also, es gibt genügend Möglichkeiten hier aus der Region, um von russischem Erdgas unabhängig zu werden.
Also, selber nachher, Reto,
für mich, diese Pipeline des Friedens, Iran, Pakistan, Indien, die mal angedacht war, und die Amerikaner haben dann den Singh gezwungen, darauf zu verzichten. Das wäre doch eine Alternative gewesen. Also für Indien jetzt und gleichzeitig auch eine Friedensmaßnahme, wenn Pakistan und Indien sich über eine Pipeline vereinigen oder zu einem friedlichen Zusammensein gezwungen werden.
Es gibt nicht nur Kriege ums Öl, sondern wir könnten auch Frieden wegen der Energie haben.
Wie sieht es da aus?
Kann ich nicht sagen. Also kann ich sagen über Fortschritte, aber es ist ein Projekt, das tatsächlich die Region zum Zusammenwachsen bringen könnte und auch Iran helfen, ein Anreiz sein könnte, von Iran diesen internationalen Paria-Status zu verlieren, damit die Amerikaner auch sagen, wir unterstützen beispielsweise durch die Finanzierung
Bau von Pipelines. Wir unterstützen den Export von Öl und Gas aus Iran. Aber ich über neuere Entwicklungen in Pakistan weiß ich nichts.
Ich verstehe, dass die Russen natürlich hier gerne für Unruhe sorgen, um sich einen unliebsamen Konkurrenten für Europa vom Hals zu halten. Andererseits verstehe ich die Russen nicht, warum sie sich jetzt mit dem tollen Absatzmarkt Europa anlegen, mit ihrer Politik hier in dieser Umgebung. Also ich verstehe es immer weniger, die Handlung von Putin.
Und ich bin kein Russland-Experte, sondern also man kriegt das halt so in den Redaktionssitzungen mit, dass für Putin solche schnöden wirtschaftlichen Kalküle keine Rolle spielen, sondern es ist die Größe Russlands, die wiederhergestellt werden solle. Und die wirtschaftlichen Kosten dafür seien also in Kauf zu nehmen.
Ja, aber bei einem Gaspreis von 100 Dollar pro Barrel wird er weitergehen, oder?
Wie weitergehen?
Wird er weitergehen?
Ja. Also mein Loch hat Russland genügend Spielraum, genügend sagen wir, Sauerstoff, eine Staatsverschuldung von mutmaßlich so 13% des Bruttoinlandsprodukts, zumindest sehr niedrig. Das heißt also, man muss natürlich auch dann Geldgeber finden. Es gibt auch Rücklagen im Lande. Aber natürlich, also je mehr sich ans Bein bindet, die Krim wird teuer, der Ukraine Konflikt wird zunehmend teuer. Aber das kann ich nicht sagen, also wie viel sie da leisten können. Ich bin nur davon überzeugt, das spielt in der Kalkulation des Genossen Wladimir keine Rolle.
Wir haben gehört, dass Iran eine blühende Wirtschaft hat. Wie groß ist die Möglichkeit, dass diese Golfregion überhaupt jemals wirtschaftlich etwas darstellen kann? Also jetzt zurzeit dann die Araber, die sind in der Minderheit. Der größte Teil irgendwann wird indisch sein, weil die meisten Inder, also die Bevölkerung in diesem Gebiet sind Inder. Wie sehen Sie diese Situation?
In unseren Nationalstaaten haben wir eine mehrheitliche lokale Bevölkerung. In diesen Staaten, sind sie nur Nationalstaaten oder nicht, sind die lokalen Bevölkerungen in der Minderheit. In den VAE vielleicht so 15%, in Dubai sind weniger als 10% Einheimische. Und aus diesem Grund bereits kann es dort keine Demokratie geben, denn wenn man mal Stimmrecht für Einheimische einführt, dann sagen die Inder, die in der dritten Generation da sind, wir wollen mitstimmen, dann wollen welche nach einer Generation eingebürgert werden. Und deswegen also wäre dann anfangen. Dennoch ist es möglich, dass solche Systeme funktionieren können, denn die Stammesführer müssen ja diese Gemeinde, dieses Gemeinwesen gut führen, und wenn sie nicht in der Lage sind, einen Wohlstand herbeizuführen, werden sie durch ihre eigenen Leute abgesetzt, wie es 1966 in Abu Dhabi der Fall war, als Sheikh Shahbud von seinem jüngeren Bruder Zayed abgesetzt wurde, und dem ging eine große Diskussion innerhalb der verschiedenen Stämme in Abu Dhabi voraus. Das heißt, solange es in diesen Ländern aufwärts geht, werden wir diese Fragestellungen nicht haben. Und es geht weiter aufwärts, weil diese Regionen, weil sie machen es besser als die anderen Staaten. Und sie werden auch profitieren, wenn Iran geöffnet wird. Anders als der Kollege Uli Tilgner bin ich nicht ganz der Meinung, dass Iran so eine blühende Volkswirtschaft ist. Denn heute liegt die Kaufkraft der Iraner unter der von 1979, als der Schah gestürzt wurde. Die Iraner sind hervorragende Ingenieure und können second best, third best, fourth best Technologien entwickeln, die allerdings also sehr viele Ressourcen verschwenden. Die Bevölkerung wächst schnell und man braucht Technologien, die die Ressourcen viel besser verwenden können. Und deswegen muss Iran, wenn die Islamische Republik überleben will, muss sich öffnen, muss moderner werden. Und der Import wird wieder nur über eine Stadt gehen, über Dubai. Egal, wo ein Konflikt war in der Region, Dubai hat immer profitiert. Man, die machen es richtig. Die haben vom Irakkrieg profitiert, die haben von der Befreiung Kuwaits profitiert, die haben vom Irak-Iran-Krieg profitiert. Die hatten mal ihre Delle 2008, 2009, da haben sie Lehrgeld bezahlt, aber Dubai boomt wie eh und je. Da sieht man, wie der Flughafen aus allen Nähten platzt, wie die Stadt wächst, wie der Verkehr zunimmt. Also ich bin da ziemlich super zuversichtlich. Aber da habe ich ja schon mehrfach drüber referiert, die Golfstaaten sind ganz gewiss nicht aufs Amt gebracht.
Ist natürlich, ich komme gleich noch zu einer Zwischenfrage. Dieses Boomende, das Boomen dieser Region, findet statt mit indischen, pakistanischen, sri-lankesischen Händen. Und die Arbeiter dort arbeiten nach dem bekannten System, dass sie, sie brauchen einen, wie sagt, einen Befürworter oder einen...
Kafir.
Das ist ein System, ich würde sagen, Semisklaverei.
Es ist Sklaverei, es ist schlimmer als Sklaverei, denn die Sklaven hatten Rechte, die diese modernen Arbeiter nicht haben. Sklaverei hat eine lange Tradition in der Region. Der Koran befürwortet Sklaverei nicht, er verurteilt sie aber auch nicht. Und Sklaven waren importiert worden, weil Arbeitskräfte knapp waren. Und weil sie knapp waren, musste man sie eben noch gut behandeln. Und viele Sklaven wurden dann in die Familien übernommen, haben dann die Bürgerrechte bekommen. Das ist heute nicht möglich. Das heißt also, diese Sri Lankesen, Inder, Pakistaner etc., die ins Land kommen, die haben einen Bürgen, einen Kafil, die geben sie ihren Pass ab. Und wenn sie Glück haben, bekommen sie monatlich ihr Salär ausbezahlt und werden dann irgendwann aus dem Land rausgeworfen.
Aber niemand trägt sich auf?
Nur nein, das eben nicht. Also ich beobachte die Region seit mehr als einem Vierteljahrhundert. Und der letzte Punkt, weshalb sich das nun verändert, ist Katar, die WM. Katar hat gedacht, die WM, große Chance, auf die Bühne der Welt zu kommen. Und nun merken sie, nun sind Sie der Angeklagte auf dieser Bühne der Welt. Es vergeht kein Monat, ohne dass irgendein Bericht von Amnesty International, Human Rights Watch etc. Veröffentlicht wird, der in der ganzen Welt diskutiert wird, mit der Folge, dass immer mehr verlangen, Katar die Rechte zu entziehen, also für die Fußball-WM. Und nun versucht der junge katarische Emir, dem entgegenzusteuern und gegen die Widerstände seiner eigenen Unternehmer, die profitieren davon, die Lage der ausländischen Arbeiter zu verbessern. Und also ich hoffe, dass ich dem jetzt wieder nach Katar reisen kann, denn ich höre, also im Herrscherhaus gibt es eine Reihe von Reformvorschlägen. Und wenn Katar diese Reformvorschläge nicht durchsetzt, werden sie die WM 2022 verlieren. Das wissen sie und deswegen muss vorher was geschehen.
Zwei Fragen. Das eine ist, ich habe gerade gelernt, es gibt diesen Oil Peak oder Peak Oil. Hat er sich jetzt mit neu erschlossenen Feldern und neuen Technologien wie das Fracking so verschoben, dass er erstmal gar keine Rolle mehr spielen wird im Bewusstsein der Entscheider? Und das zweite ist, in dem Triangel wird natürlich vorausgesetzt, dass China ein stabiler und kräftiger Partner bleibt. Und wenn man beobachtet, sie haben jetzt zum zweiten Mal ihren eigenen Fünfjahresplan nicht eingehalten, Klammer auf, wenn er überhaupt dazu geschrieben wurde, eingehalten zu werden, Klammer zu, ist das nicht auch noch ein eher verunsichernder Faktor in diesem Modell?
Vom Peak Oil habe ich nie was gehalten, denn die Ölförderung ist eine Frage des Preises. Wenn Sie einen Ölpreis von 5 Dollar haben, was wir lange hatten, dann sind eben nur ganz wenige Felder wirtschaftlich ausbeutbar. Wenn Sie einen Ölpreis von 100 Dollar haben, dann können Sie schon eben das ausbeuten, was wir heute ausbeuten. Wenn Sie einen Ölpreis von 200 Dollar haben, dann können Sie ganz Nordkanada aus von Ölsanden leerpumpen. Das heißt, es ist eine Frage des Preises. Also ich halte von den Peak-Oil-Theorien nicht. Sicherlich, manche Ölfelder sind dann schon zu 50% leer gepumpt. Aber es ist auch eine Sache erstens des Preises und zweitens der Technologie. Denn mit den alten Technologien, und da sprechen wir gerade wieder über Länder wie Iran, mit den alten Technologien können Sie aus Feldern vielleicht 20% oder 25% leer pumpen. Mit unserer modernen Technologie 50% bis 60%. Die Iraner haben die Technologie nicht. Sie bleiben auf ihrem Öl sitzen. Dann der zweite Punkt, China, starker, kräftiger Partner, wenn sie die 5-Jahres-Pläne nicht einhalten. Ich meine, das ist ja immer noch auf hohem Niveau, ob die nun also 8% wachsen oder 5%. Sie wachsen unter erheblichen Schmerzen. Sie wachsen mit sozialen Problemen, mit Umweltverschmutzung. Und das werden eher die Probleme sein, dass sie also ein Wachstum produzieren, das umweltverträglich ist, das sozialverträglich ist. Also in China könnte durchaus auch mal soziale Unruhen anstehen. Ich bin kein China-Experte, aber was man, wenn man sieht, also wie der Zuzug der ländlichen Bevölkerung die Städte beschränkt wird, indem diese keine Bürgerrechte in der Stadt bekommen, wie die Löhne auf dem Land niedrig gehalten werden, die Korruption in der kommunistischen Partei, also man, das ist eine Reihe von Problemen. Und trotzdem glaube ich, also China ist einfach die Zukunft, also wie der deutsche Bundeskanzler, da habe ich gerade angefangen, mich für Politik zu interessieren, das war der Kanzler der Großen Koalition 67, da hat Kurt-Georg Kiesinger im Bundestag ausgerufen, ich sage nur eins, China, China, China. Und das ist so, China, 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 Punkt.
Entschuldigung. Jetzt weitere Fragen. Uli?
Ich wollte nur sagen, ich habe nicht von einer blühenden Wirtschaft im Iran gesprochen, sondern von einer robusten Wirtschaft und da sind Qualitäten dazwischen. Ich habe nur gesagt, dass diese Wirtschaft so stabil ist, dass sie nicht so sanktionsanfällig ist, wie man gemeinhin glaubt. Ich habe eine Frage nach der saudischen Swing Capacity. Weil der saudische Ölexport ist seit 10 Jahren stetig rücklaufend und der saudische Staatshaushalt ist am Rande des Defizitären, wahrscheinlich in diesem Jahr ist er defizitär, das heißt also die Saudis müssten eigentlich schon aus finanziell, also finanzpolitischen Gründen mehr exportieren. Ich habe das Gefühl, die können gar nicht und dass diese saudische Swing Capacity, die die Amerikaner ja früher als Preisregulator nutzen konnten, gar nicht mehr existiert. Also ich hätte gern, also ich fände es schön, wenn wir Details über diese saudische Swing Capacity.
Die Swing Capacity besteht weiter. Gucken wir nur, was nach Libyen geschah. Die libysche Produktion kollabierte von 2,5 auf 0,1 oder auf 0,0 Millionen Barrel. Wer sprang ein? Die Libyer. Ein bisschen auch die Emirates, aber die Emirates haben nicht viel Swing Capacity.
Die Saudis sind
eingesprungen. Es waren die Saudis. Die Saudis sind eingesprungen.
Aber wie viel dann? Wie groß ist die Swing?
Also mindestens 1,5 Millionen, wenn nicht 2 Millionen. Herr Seifert?
Ja. Aber ich möchte Ulrich Tegner nur kurz zur Seite springen. Diese ein Saudi hat zu einem iranischen Freund von mir in Dubai letzte Woche gesagt, ihr habt etwas, wenn bei eurer Boeing alten Boeing eine Schraube fehlt, dann könnt ihr sie selbst machen. Aber wir müssen sie aus USA importieren.
Das stimmt, dann habe ich ja gesagt, sie haben die Technologie, aber sie sind trotzdem sanktionsanfällig. Weniger über die wahren Sanktionen, denn also man, da hilft die iranische Kreativität, sondern über die Finanzsanktionen. Und da fehlen vielleicht, sagen wir so, die jüdischen Finanziers im Teheran mittlerweile. Aber nochmal zurück zur Swing-Kapazität. Also Libyen war ein Beispiel dafür, dass sie existiert. Innerhalb kürzester Zeit haben die Saudis ihre Produktion mindestens um 1,5 Millionen aufgestockt und je mehr die Libyer wieder produziert haben, konnten sie es zurückfahren.
1,5 Millionen ist wie viel prozentuell? 10, 20?
Sagen wir so 10 bis 15%.
Also sie können innerhalb von wenigen Tagen 20% mehr produzieren?
Man braucht etwa, sagen wir, hat einen technischen Vorlauf von 30 Tagen, also wo das dann stetig steigt. Dann die sicherlich der wohlfahrtssteigernde Spielraum des Staatshaushaltes ist nahezu ausgeschöpft. Auf der anderen Seite haben die Saudis Rücklagen von 800 Milliarden Dollar und verdienen daran natürlich, was auch dann wieder in den Staatshaushalt reinfließt. Aber natürlich stimmt, die Saudis haben, um Unruhen im eigenen Land zuvorzukommen, mehr als 130 Milliarden Dollar gleich so ein Füllhorn über die Bevölkerung ausgeschüttet. Und das können sie nicht mehr allzu häufig machen.
Eine Frage, man spricht jetzt von der Energie. Es gibt noch eine weitere Abhängigkeit in dieser Weltstruktur, das ist die Finanzabhängigkeit. Wie stark ist zum Beispiel Europa heute abhängig von diesem Gebiet finanziell?
Also Staatsfonds ist ein Maßstab. Die vor allen Dingen wichtig sind die Staatsfonds in Kuwait, in Katar, in Abu Dhabi und in Riyadh. Die haben in der Vergangenheit über 80% in Europa und Amerika investiert und investieren immer weniger dort, sondern also der Finanzfluss schwenkt um Richtung Asien, wo an der Börse investiert wird, wo Unternehmen aufgekauft werden, vor allen Dingen Unternehmen, die mit der Grundstoffindustrie in Verbindung stehen. Ob wir darauf angewiesen sind, glaube ich nicht. Das, was da ist, werden sie nicht abziehen. Also es sind wenige Fälle bekannt, wo strategische Investitionen, und darum handelt es sich in aller Regel, abgezogen werden. Eine andere große Abhängigkeit ist Wasser. Ich meine, das ist für mich die Achillesferse dieser Region, denn die hat kein Grundwasser und muss alles Trinkwasser aus Meerwasser entsalzen. Das ist teuer, können Sie sich leisten, aber es ist nicht umweltverträglich. Das heißt, also die Qualität des Wassers im Persischen Golf verschlechtert sich von Jahr zu Jahr.
Sind noch eine Frage vielleicht?
Ich möchte noch auf Ihre Bemerkung zurückkommen. Katar will eine gerechte Entlohnung für die Arbeiter durchsetzen, die an den Projekten für die Fußballweltmeisterschaft 2022 beteiligt sind. Wenn sie das schaffen würden, das würde doch auch bedeuten, dass dort ein Präzedenzfall gesetzt wäre. Das bedeutet dann auch gleichzeitig, dass die gesamten Länder der Region daran richten müssten. Das heißt also höhere Lohnkosten und weniger Profite.
Völlig klar. Und deswegen wehren sich auch die einheimischen Bauunternehmer dagegen. Andererseits ist das Bewusstsein da, dass es so nicht weitergeht. Also es wird keine gerechte Entlohnung geben, sondern sagen wir, das Los dieser Leute wird sich eben verbessern. Aber ich kann mich auch an einen Fall erinnern, als der Emir von Dubai, Sheikh Mohammed bin Rashid, ein Bauunternehmer, dessen Bauarbeiter gestreikt haben, weil sie zeitlang nicht bezahlt worden sind, dass er diesen Bauunternehmer zu sich gerufen hat und gesagt, Bruder, hör damit bitte auf. Und zwar mit der Begründung nicht, den Menschen, dem Bauarbeiter muss besser gehen, sondern das ist so schlecht für unser Image. Und je mehr wir da hingucken, je mehr wir es kritisieren, desto schneller wird es sich ändern. Deswegen ist es gut, dass wir die Diskussion über Katar haben. Und das ist der Start, dass sich das Los dieser Menschen, die wirklich versklavt sind, verbessert.
Ich habe noch ein Wort mehr von Birgit.
Nach den Ölströmen würde mich aber jetzt schon mal interessieren, die Geldströme. Wohin fließen die? Ich meine, wir kommen aus der Schweiz, wir sind da mittendran, also bei uns ist der Birkenstock von Katar aufgekauft worden, die Gütsch von einem russischen Oligarch, wir sind da umringt. Dann heißt es ja, die Ströme gehen jetzt doch mehr Richtung China, Singapur. Können Sie da auch etwas zu sagen?
Gerade, also Katar baut ja erst seine Auslandsinvestitionen auf. Also, ich meine, das ist der jüngste Fall, die anderen haben. Also, Kuwait hatte mal 800 Milliarden vor dem irakischen Einmarsch. Das ist wohl zusammen, sie mussten alles verkaufen, fast alles verkaufen und bauen das wieder auf. Saudi-Arabien hat mittlerweile 800 Milliarden. Abu Dhabi, da rätseln alle, das ist völlig intransparent, das liegt irgendwo um vielleicht 1000 Milliarden. Wir haben drei verschiedene Staatsfonds, die verschiedene strategische Interessen abdecken. Diese Staatsfonds haben die Aufgabe, für die Zeit nach dem Erdöl zu sorgen. Beispielsweise in strategische Investitionen im Westen zu tätigen, mit dem Ziel, dass früher oder später Technologie von diesen Unternehmen zurückkommt. Ich habe es gesehen, als ich in Abu Dhabi lebte, die Diskussion um die Automobilindustrie. Also Abu Dhabi will aus Aluminium gefertigte Automobile herstellen. Also steigen sie bei Daimler ein, bei Volkswagen wollten sie einsteigen mit dem Ziel, dass die ihren vierradgetriebenen Wüstenwagen dort produzieren. Das kam da nicht dazu. Aber das Ziel ist, bei Unternehmen zu investieren, die langfristig von Bedeutung für die Diversifizierung der Volkswirtschaft sind, einerseits. Und dann zum anderen Seite haben Sie natürlich so Spielereien wie Kauf von Fußballclubs, von irgendwie, sagen wir so, Luxussachen, womit sich also diese Sheikhs in Anführungszeichen gerne schmücken. Aber das passt nicht ins strategische Konzept hinein. Ich kannte mal einen recht gut in Abu Dhabi, der an diesen Entscheidungen beteiligt war. Und das sind alles sehr, sehr strategische Entscheidungen. Also die diskutieren dann lange, dieses Unternehmen oder ein anderes Unternehmen. Also die gehen nicht anders vor als Warren Buffett. Das sind keine Glückstreffer. Die gehen nicht einfach hin und steigen in Zürich aus dem Flugzeug und sagen, gib mir mal das Branchenbuch. Sondern das wird wirklich über Monate, wenn nicht Jahre, zielstrebig vorbereitet. Also insofern sind es strategische Investitionen zur Sicherung der Zukunft dieser Länder, zum Transfer von Technologie und zur Diversifizierung der Volkswirtschaft.
Ganz herzlichen Dank, Rainer Herr.